Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Bestimmt kennen Sie den Bibeltext, in dem es heißt, dass sie alle eins seien wie wir. Darüber möchte Bojan Godina heute sprechen. Schön, dass Sie reinhören.
Ich möchte dir eine Frage stellen. Ist dir bewusst, wonach du dich sehnst? Kennst du deine Sehnsüchte? Spürst du, wie bittersüß sie sind? Süß, weil man sich normalerweise nach etwas Wunderschönem sehnt. Bitter, weil es vielleicht noch nicht da ist und nur eine Sehnsucht ist. Auch unser Herr Jesus hat sich gesehnt. Und manchmal kann man das lesen in der Bibel. Und was war sein größter Wunsch oder seine tiefe Sehnsucht, sein tiefes Verlangen, das in der Realität aber leider noch nicht erfüllt war? Es gibt einige Bibelstellen, die uns so etwas offenbaren. Aber eine solche Bibelstelle möchte ich jetzt mit euch lesen, wo wir sozusagen den seelischen Pulsschlag Jesu spüren können. Dieses bittersüße Gefühl. Es ist eine sehr persönliche Stelle zwischen Gott und seinem Vater und Jesus. Ein sehr intimes Gespräch, das wir in Johannes 17 finden, das längste Gebet. Jesus hat gerade eine wichtige Phase beendet. Dankeschön für die Tafel. Und er hätte zurückgehen können zum Vater, er hat seinen Namen verherrlicht. Aber er hebt dann seine Augen zum Himmel und sagt, Vater, lass uns das lesen. Vater, Johannes Vers 17, die Stunde ist gekommen. Dass er aus der Welt hinweggehe. Aber dann interessant, wie Jesus als er sich entscheidet, auch das Opfer zu bringen für seine Jünger, was wir später lesen können, wie er sich auf einmal beginnt, Sorgen zu machen und seine Sehnsucht zu formulieren. Lesen wir Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das war eine tiefe Sehnsucht, diese Einheit, die Vater und Sohn hatten in der Liebe, dass diese auch bei den Jüngern gewesen wäre. Wie bittersüß. Er wünschte so sehr diese familiäre Verbundenheit, diese Einheit, diese Liebe zwischen seinen Jüngern. Was ja das Wesen Gottes zeigt. Aber ihre Einheit war so schnell zerbrechlich. Ein paar Stunden zuvor haben sie mächtig gestritten, wer der Größte und wahrscheinlich damit verbunden der Schlauste und ist, wer das beste Wissen hat. Aber schaut, diese Bitte Jesu ist nicht nur für die Jünger gewesen damals, sondern auch für uns. Lesen wir Vers 20, 21. Im zweiten Drittel des Gebetes betet Jesus für uns zu seinem Vater. Vers 20, aber nicht nur für diese allein bitte ich, also seine Jünger, unmittelbare damals, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in ihnen. Seht ihr, liebe Freunde, liebe Geschwister, Jesus betete für uns. Er sagt an die, das Wort weitergehen wird. Und es wurde weitergegeben, 2000 Jahre. Und heute ist es bei uns angelangt. Und wir sind auch seine Schüler, seine Jünger, seine Kinder. Und er betet für uns, dass auch wir Einheit bilden. So wie der Vater und der Sohn. Vor 2000 Jahren betete Jesus zu seinem Vater für uns. Ist das nicht schön? Das ist die Sehnsucht Jesu. Wurde sie damals erfüllt? Ja, etwas später sehen wir in Apostelgeschichte 2, dass sie erfüllt wurde. Sie waren alle wie eins. Sie teilten untereinander, wie wer bedürftig war. Sie trafen sich zum Gebet, zum Wort Gottes, zum Essen, zum Abendmahl. Ich möchte euch heute fragen, siehst du, oder wurde diese Sehnsucht in deiner Gemeinde erfüllt? Wurde Jesu Sehnsucht erfüllt? Schwere Frage in schwierigen Zeiten, könnte jemand sagen. Wir sehen doch schon, wie uns das kleine Virus spaltet manchmal in dieser Welt, auch in den Gemeinden. Diese Woche habe ich einen Bericht im ersten österreichischen Radio gehört, ein Interview mit der Beratungsstelle Extremismus aus Wien, in dem die Expertin Verena Fabris sagte, dass sogar Familien sich jetzt trennen, Zitat, weil sie das Gefühl haben, dass kein Dialog mehr möglich ist. Das Thema Impfen spaltet die Familien zum Teil total. Das geht bis zu Aussagen, du bist nicht mehr meine Tochter, wenn du dich nicht impfen lässt. Corona ist nur ein Beispiel der Spaltungen in Familien, in der Gesellschaft, vielleicht auch bei Christen. Meine Frage heute Morgen lautet, wie können wir diese Einheit, für die Jesus gebetet hat, in der Gemeinde pflegen? Wir leben in einer Zeit, wo es immer kompliziertere Probleme gibt, die schwer zu lösen, schwer zu durchschauen sind, die man nicht sofort genau versteht und ein klares Bild hat. Ob das nicht nur die Pandemie ist, sondern Umweltzerstörung, Flüchtlingsproblematik, Medienmacht, religiöser Fanatismus, neue Moral- und Ehevorstellungen und so weiter und so fort. Es gibt viele Themen heute, die Gesellschaft spalten und vielleicht auch die Gemeinde. Aber die Gemeinde hat Christus mit seinem Blut erkauft. Darf sie gespalten werden? Oder gibt er uns einen Weg, wo er uns zeigt, wie wir nicht in diese Falle fallen? Ja, ich glaube, er hat uns so einen Weg gezeigt. Den möchten wir uns heute anschauen. Aber dazu möchte ich euch zunächst mal eine ungewöhnliche Frage stellen. Gibt es in uns Menschen ein genetisches Programm für zur Einheit, damit wir eine Einheit bilden? Hat Gott so etwas in uns reingegeben? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich möchte einen Hinweis auf eine Forscherin geben, die ich vor einigen Jahren von Pastor Grassl aus Österreich gehört habe. Und zwar Frau Professor Alessandra Piontelli aus Italien. Sie ist eine Forscherin für pränatale Säuglingsforschung. Das heißt, sie untersuchte viele Jahre und untersucht Kinder im Mutterleib, also mit technischen Geräten, um zu sehen, wie sie sich verhalten in der Zeit, wo sie im Mutterleib sind. Und sie hat viele untersucht, Föten und beschrieben wissenschaftlich. Aber eins hat mich besonders beeindruckt. Zwillinge, die hießen später Luca und Alicia. Also ein Junge und ein Mädchen, die in zwei getrennten Fruchtblasen aufgewachsen sind, aber gleichzeitig im Mutterleib. Und man hat gesehen, sie hat beobachtet und gesehen, dass sie sich immer nähern. Dort, wo ihre Fruchtblasen sich berühren, dort machen sie Annäherungsversuche. Besonders Luca, der hat schon in der 20. Schwangerschaftswoche immer wieder in Richtung seiner Schwester sich orientiert, ist dort zu ihrer Fruchtblase gegangen und hat getastet, hat geklopft, ja, hat sie versuchen zu wecken. Und als sie das gemerkt hat, seine Schwester Alicia, dann ist sie auch zu ihm gekommen und sie haben sich betastet durch die Fruchtblasen. Und dann begann sie sich zu streicheln durch die Fruchtblase und Küsschen zu geben. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht rührend? Was möglich ist? Das konnten sie unmöglich irgendwo gelernt haben. Das kann nur von innen kommen. Das kann nur genetisch programmiert sein. Wie schön wäre es, wenn wir nur dieses Programm in uns hätten. Leider sagt die Bibel, nach dem Sündenfall ist ein zweites Gesetz in uns gekommen, ein zweites Programm in uns entstanden. In Römer 7, 23 lesen wir, da sagt Paulus, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Merkt ihr, die Bibel sagt, dass wir sogar nicht nur in der Gemeinde, in der Gesellschaft, sogar in uns selbst haben wir eine Spaltung durch diese beiden Gesetze. Ich erinnere mich, wie ein Ethiklehrer uns einmal erzählt hat, eine Erfahrung mit seinem kleinen Sohn, Andrea hieß er. Und Er war vielleicht 2-3 Jahre alt und sie haben ihn schon gelernt, dass er im Wohnzimmer nicht an die Stereoanlage dran darf. Das ist verboten, ja, tabu. Ja, es geht nicht, das darf man nicht anfassen. Aber eines Tages berichtet er, ist andere in Richtung Wohnzimmer gegangen, auf die Stereoanlage zu. Und so wie Eltern manchmal sind, die beobachten, ohne dass die Kleinen merken, sie werden beobachtet. Und sie beobachten beide, die Eltern, wie Andrea an die Stereoanlage ging und seine Hand ausstreckte und wollte genau das tun, was er wusste, es geht nicht. Und auf einmal schlägt er sich auf die andere Hand und hat sich selbst kuriert. Das darf er nicht machen. Liebe Geschwister, wie kann das Gute in uns gefördert werden? Das ist die große Frage. Und ich glaube, die Bibel sagt uns, wir brauchen große Hilfe und Unterstützung. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott auch nach dem Sündenfall einen fantastischen, wunderbaren neuen Plan gemacht hat, wie er das Gute in uns fördert, dass wir wieder zur Einheit finden. Schaut mal, Jesus bittet hier in Johannes 17, das ist etwas, was er für uns getan hat. In Kapitel 16 sagt er, ich werde euch nicht allein lassen, ich schicke euch den Heiligen Geist. Der wird euch nicht nur sagen Neues, sondern wird in euch wirken. Er wird die Gesetze in euer Herz schreiben. Das ist schon eine alte Prophezeiung. Aber dann sagt er auch, dann sagt uns die Bibel in vielen Bibeltexten, dass diese neue Programmierung, die Gott durch den Heiligen Geist durchführen möchte in uns, dass sie nicht ohne unsere Mitarbeit funktioniert. Da müssen wir mitarbeiten und wir müssen genau wissen, wie diese Ausbildung geht. Und das möchten wir heute tun. Das möchten wir uns genau anschauen mit Bibeltext. Und ein Text, der diesen ganzen Prozess so schön zeigt wie kaum ein anderer, steht in Epheser 4. Und ich lade euch ein, Epheser zu öffnen, das 4. Kapitel, damit wir genau lesen, was hier steht und verstehen, was uns Gott heute in dieser Situation sagen möchte. Epheser Kapitel 4. Vers 1 bis 3. Wir lesen das jetzt etappenweise, schrittchenweise, damit wir verstehen diesen Prozess. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, sagt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut, Sanftmut, Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist Nummer 1. Paulus sagt uns, gibt uns als erstes Ziel vor, dass wir, um das es geht, und er spricht von der Einheit des Geistes. Schön gesagt, klingt schön, aber wie kommen wir dahin? Schaut nochmal in den Text, das ist sehr, sehr, sehr konkret beschrieben. Durch das Band des Friedens, aber wie? Wie funktioniert das praktisch? Es ist Fleißarbeit. Es ist echte Fleißarbeit, die uns hier beschrieben. Wir sollen nicht das zweite Gesetz in uns walten lassen. Ich bin der Größte, der Beste, der Schlauste, ich weiß alles. Sondern wir sollen mit aller Demut und Sanftmut in Liebe ertragend den anderen ertragen. Befleißigt euch die Einheit des Geistes. Sehen wir, was hier steht? Fleißarbeit. Das ist Fleißarbeit. Wen muss ich denn ertragen? Fragt euch mal, wen müsst ihr wirklich ertragen? Müsst ihr eure Freunde ertragen? Die, die ihr sofort sympathisch findet und lieb habt? Selten. Wen muss ich ertragen? Jesus sagt, das ist ja nichts Besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt. Das machen die Heiden auch. Wen muss ich ertragen? Die, die mich stressen, die mich nerven, die mir vielleicht unsympathisch sind, die einen anderen Geschmack haben, der mich stört, andere Persönlichkeitsstruktur, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben zur Corona-Impfung, Umweltzerstörung, Politik, Eheverständnis, theologische Fragen. Die muss ich ertragen, die mir in die Quere kommen, die nicht so ticken wie ich. Und das ist schwer. Und ich weiß, wovon ich rede. respektvoll sein, wertschätzend, liebevoll behandeln Menschen, die ganz anders sind, das ist schwere Fleißarbeit. Aber schaut mal, auch hier lässt uns der Herr nicht alleine. Auch hier lässt uns Gott nicht alleine in diesem Schritt. Sondern, lesen wir nochmal Vers 1, ich ermahne euch, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Er sagt uns, wandelt würdig. Auf was bezieht sich dieses würdig Wandeln? Interessant, das kommt erst in Kapitel 4, Vers 1. Vorher spricht er drei Kapitel über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes. Er sagt uns in Kapitel 1, Vers 6, er hat uns begnadigt in seinem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung in seinem Blut, die Vergebung der Vergehungen. Was, der Herr hat mir alles vergeben? Kapitel 2 geht er noch weiter und sagt, ihr, die tot wart, hat er mit Christus auferweckt. Ich war tot geistlich gesehen, auf die Ewigkeit gesehen, tot. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in unseren Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Nicht durch eure Werke, dass sich jemand rühme. Es ist ein Geschenk. Und jetzt sind wir sein Gebilde zu guten Werken. Merkt ihr, was hier passiert? Paulus, Gott gibt uns durch Paulus sehr, sehr genaue Angaben, wie wir Fleißarbeit tun werden, was wir uns bemühen müssen, die uns nerven zu ertragen, wertzuschätzen. Das ist schwer, aber gleichzeitig gibt er uns vorher so viel Liebe, ja, damit wir diese Einheit des Geistes erreichen. Er erinnert uns, was er für uns getan hat, die Güte Gottes. Und die Güte Gottes, sagt Paulus in Römer 2, Vers 4, sie bringt dich zur Umkehr. Sie hilft mir, diese Anstrengung auf mich nehmen zu können, meinen Nächsten zu lieben, der ganz anders ist, der mich zum Wahnsinn treibt vielleicht. Sie hilft mir, die Güte Gottes. Oh, Gott unterstützt uns. Wie gut ist Gott? Der lässt uns nicht nur alleine und sagt, er macht jetzt mal die Einheit des Geistes. Er sagt uns wie und er unterstützt uns mit der größten Liebe, die es jemals, ja, die wir jemals erleben können und denken können. Seht ihr das Prinzip würdig? Wandelt würdig. Wenn dieser Gott mich so liebt, wenn er all das mir vergibt, was ich getan habe, mir einen neuen Anfang gibt, hier in die Welt gekommen ist, sein kostbares Blut gegeben hat. Wenn dieser Gott auch meinen Nächsten in der Gemeinde oder wo auch immer so liebt, der mich so nervt, der mir so in die Quere kommt, wenn er auch so wertvoll ist durch das kostbare Blut, wie soll ich nicht lernen, ihn auch anzunehmen? Wenn mir so viel vergeben wurde, wie soll ich ihm nicht vergeben? Wie soll ich ihn nicht ertragen? Das ist die Hilfe Gottes. Phase 1 ist Fleißarbeit, aber Gott hilft uns, die Einheit des Geistes zu erreichen, indem wir uns annehmen und ertragen, liebe Geschwister. Manchmal höre ich in den Gemeinden zu sagen, ja, ich habe ja keine Feinde und so weiter, ich muss ja niemanden ertragen. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Lass uns nachdenken darüber. Zweitens, Phase 2. Jetzt wird es schwierig, jetzt kommen die theologischen Streitigkeiten. Was ist, wenn wir uns theologisch zerstreiten? Wenn wir da keine Einheit haben und der eine meint, er weiß es besser und der andere sagt, ich weiß es aber wirklich, wie es ist. Ich kenne die Bibel. Ja? Was machen wir dann? Schaut mal, welche Hilfsmittel uns der Herr jetzt gibt. Lesen wir weiter, Vers 4. Vers 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allem. Ich habe mich früher immer gefragt, welche Bedeutung haben diese Worte jetzt hier? Wie ist das gedacht? Ich glaube, ich habe immer mehr den Eindruck, dass uns Gott jetzt hier 7 Basics gibt, 7 Grundfundamente, die wir im Prinzip kein bibelgläubiger Christ anzweifeln würde. Ja? Er gibt uns hier, wir können es so nennen, ich nenne es so, 7 Basics, theologische Basics, aber über die wir kaum streiten. Über die wir kaum streiten brauchen, weil sie so grundlegend sind, dass niemand sagen wird, Jesus hat 2 Gemeinden gegründet. Eine für die Liberalen, eine für die Konservativen. Nein, er hat nur einen Leib. Ja? Es gibt nicht 2 Heilige Geister, ja? Es gibt zwar die sieben Geister in der Offenbarung, aber das ist schwer, ja? Aber es gibt einen Heiligen Geist, von dem uns die Bibel spricht. Es gibt eine Hoffnung. Was ist diese Hoffnung? Paulus sagt das in Epheser 1, Vers 18. Es ist das Erbe, es ist das ewige Leben. Wenn jemand daran zweifelt, dann sagt Paulus, dann ist er kein Christ, das ist der Ärmste der Welt. Ja? Das heißt, normalerweise alle bibelgläubigen Christen glauben an einen Herrn, an einen Glaube, an eine Taufe, an einen Gott und Vater. Das wird kaum jemand anzweifeln. Die Details sind dann die Probleme. Schaut mal, was unser Herr macht hier, wie er uns hilft, wenn wir vielleicht auch theologische Uneinigkeiten haben, wie er uns sozusagen zu reduziert. Das Evangelium geht zum Wesentlichen, geht zu den Fundamenten, die wir alle noch haben, außer wir glauben an gar nichts mehr. Aber wenn wir an Gottes Wort glauben, dann haben wir das. Er geht zu den ganz eindeutigen Themen, die man nicht anzweifeln kann. Es gibt nur eins, es gibt keine Alternative. Zwei Geister, zwei Götter, zwei Leiber. Es gibt nur Spaltung. Das gibt es. Schaut diese Pädagogik, die Gott hier anwendet, um uns zu helfen. Das kommt mir vor wie gute Eheberater, die eine Ehe, die sich sehr verstrickt hat in irgendein, zwei, drei Themenbereiche, die verwurschelt ist, also wie ein Knollfaden, den man nicht mehr auseinanderkriegt. Was machen manche guten Eheberater? Manchmal gehen sie ganz weit zurück und sagen, erinnert euch mal an früher. Erinnert euch mal, warum ihr euch kennengelernt habt. Erinnert euch an euren Stil, der euch angezogen hat, der sich vielleicht nicht grundlegend geändert hat. Erinnert euch an eure Persönlichkeit, eure Stimme, die du geliebt hast, die Stimme deiner Frau, die du geliebt hast oder umgekehrt. An ihr Gesicht, an ihre Persönlichkeit, ihren Geruch oder seinen Geruch. Erinnert euch, was ihr zusammen alles geschafft habt. Versteht ihr? Und so versuchen wir wieder, das Wesentliche aufzurufen und zu sagen, lass uns jetzt an die Details gehen, die sich verknollt haben. So kommt mir Gott hier vor, der wieder zum Wesentlichen geht und uns eine Hilfe gibt, um die Spaltungen zu überwinden. Aber Gott möchte weiter mit uns kommen. Er möchte nicht nur bei dem absoluten Fundament mit uns stehen bleiben. Jetzt lesen wir weiter, wie es in Phase 3 weitergeht. Epheser 4, Vers 7 bis 11. Jeden einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und das Hinaufsteigen, aber was besagt es anderes, als er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Das Hinabsteigen, der hinabgestiegen ist, aber derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Seht ihr, jetzt geht es weiter. Jetzt geht Gott weiter und sagt, schau mal, dieser Jesus, der hier bezahlt hat, hier unten in der Tal des Todesschattens, in dieser gefallenen Welt für uns, der ist wieder zum Vater gegangen und hat uns Gaben gegeben. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Der kann uns alles geben, was wir benötigen. Und er hat gegeben, schreiben wir das jetzt auf, er hat Geistesgaben gegeben. Oder Menschen, die spezielle Gaben haben, ja. Ich schreibe Gaben. Geistliche Gaben, ja. Schauen wir, was der Text sagt. Diese Gaben sind nicht, die haben ein Ziel. Die hat Gott in die Gemeinde gegeben. Er wird ausrüsten durch die Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer zum Werk des Dienstes und zur Erbauung des Leibes Christi. Merkt ihr, das Ziel dieser Gaben ist nicht, dass wir nur diskutieren, sondern Dienst. Dass wir uns besser dienen, dass wir dieser Welt besser dienen können. Dienen. Und der Erbauung des Leibes Christi. Das ist das Ziel. Und dann lesen wir weiter. Jetzt kommt die Phase 4, wohin das führt. Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. Zum Maß der Reife Christi, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Merkt ihr, wohin diese Gaben uns führen werden, die uns Gott gibt? Zur Einheit des Glaubens. Das ist noch eine andere Einheit. Einheit des Glaubens. Seht ihr, und das Ziel dieser Einheit ist folgendes. Wir sollen zur Reife Christi. Wir sollen zur Reife Christi. Das ist unsere Referenz. Und wir sollen nicht mehr hin und her geworfen, ja, von jedem Wind der Lehre hingeworfen. Ja, kann man auch schreiben. Letztendlich fallen wir selbst. Das soll nicht mehr sein, dieses Hin- und Hergeworfensein. Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir stabil werden. Und heute müssen wir nur ins Internet gehen oder in YouTube-Videos und wir werden von jedem Wind der Lehre. Es gibt unzählige Winde der Lehre, die uns durcheinander bringen. Und wie es hier steht, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen Sonnen im Irrtum. Und wir checken es oft gar nicht. Jesus selbst hat gesagt, sogar in der Gemeinde werden falsche Lehrer aufstehen. Wölfe in Schafspelzen. Gott möchte uns dazu bringen, dass wir wachsam sind, dass wir geschützt sind, können wir hier sagen. Ja, dass wir geschützt sind. Geschützt vor diesen verschiedenen Strömungen, die kommen. In der Welt, in verschiedenen Fragen und auch in der Gemeinde. Aber liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir Spezialisten für das Böse werden. Das hat Paulus nirgendwo gesagt. Er hat nirgendwo gesagt, wir durch diese Einheit des Glaubens, durch diese Reife und diesen Schutz nicht mehr hin und her geworfen, werden wir jetzt Experten und werden alle dunklen Mächte durchschauen. Im Detail und müssen jetzt Spezialwissen haben, Geheimwissen, was hinter den Kulissen läuft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt nicht. Schaut mal, Apostel Paulus, ich möchte ihn als herausragendes Beispiel bringen. Er war ein hochgebildeter Spezialagent, könnte man sagen, wie Mossad oder Stasi. Er verfolgte die Christen und kannte die Pläne gegen die Christen. Niemand im Neuen Testament mehr als er. Er war im Hintergrund. Er kannte die ganzen Intrigen, politischen, er kannte die Zirkel, die Extremgruppierungen. Niemand mehr als er. Und er selbst hat verfolgt die Menschen. Er kannte die Geheimgesellschaften seiner Zeit. Er war drin. Er wusste viel darüber. Aber war das sein Thema? Habt ihr irgendwo gelesen, dass er uns irgendetwas darüber schreibt? Wenn nicht er, wer sonst? Was war sein Thema? Evangelium, Christus, erniedrigt, gekreuzigt, auferstanden, ins himmlische Heiligtum gegangen. Er sagt, schaut nach oben, damit ihr stark seid. Nicht hier unten. Nicht Geheimwissen des Negativen, sondern Gottes Geheimwissen. Das müssen die Menschen bekommen. Er schreibt in Römer, in Kolosser, das Geheimnis Gottes, das vor ewigen Zeiten verborgen war, jetzt aber offenbar ist. Bringt das weiter. Gebt das den Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht uns mit Müll beschäftigen. Mit Gottes Geheimnis, mit dem Evangelium. Jesus sagt in Matthäus 10, es wird alles aufgedeckt sein, was im Hintergrund falsch läuft, wie die Feinde wirken. Eines Tages. Ja, es wird ein Gericht geben, das wird 1000 Jahre dauern. Da werden wir die Möglichkeit haben, alles im Detail zu verstehen. Aber nicht jetzt unsere kostbare Zeit, die wir haben, das Negative zu untersuchen. Das ist nicht unsere Aufgabe. In der Gemeinde sollen wir keine Politik machen. Paulus sagt, in 1. Timotheus 2, 1 bis 4, so ermahne ich euch nun, dass man in allen Dingen zuerst bittet, Gebete, Fürbitte, Danksage für alle Menschen, auch für Könige und alle Obrigkeit. Das ist unsere Aufgabe, zu beten für sie, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unsere Arbeit. Stilles Leben, damit wir verkündigen können, das Evangelium. Reich Gottes den Menschen zu bringen. Nicht Umweltzerstörung ist unser größtes Problem, sondern die Trennung vom Schöpfer. Nicht IS, Islamischer Staat ist unsere größte Bedrohung, sondern die satanischen Mächte, die hier herrschen in dieser Welt. Nicht der Coronavirus, sondern der Sündenvirus. Das ist unser größtes Problem. Nicht die vierte Welle, die einige Wochen oder Monate hoffentlich nicht dauert, sondern 6000 Jahre lange Quarantäne, in der wir uns befinden, Isolation auf diesem Planeten Erde, der getrennt ist, wo wir keinen Zugang mehr zu Gott haben und den anderen Welten. Die Grube ist das Problem, Satans Reich. Wie kommen wir hier raus? Gibt es einen Impfstoff? Ja, aber nicht mal unser Wissen über Gott ist das, was uns rettet. Das hilft uns nur zu verstehen, was Gott getan hat, sondern das Blut Jesu Christi. Das reinigt uns von diesem Virus. So sagt es die Bibel. Seht ihr, welchen Fehler wir machen können? Fällt euch auf, was passiert? Wir wollen oftmals die Einheit des Glaubens in unseren Gemeinden auch theologisch haben, aber haben vergessen, was zuerst kommt. Oder übersehen, dass es eine Reihenfolge gibt. Dass wir zunächst uns annehmen müssen, dass die Liebe das Erste ist, was wir erleben. Bevor wir Einheit in Überzeugungen hergestellt werden kann, zum Beispiel in der Theologie, lass uns den Menschen begegnen. Lass sie uns berühren, wie Luca. Bevor Luca reden konnte, hat er seine Schwester berührt, hat sich interessiert, hat ja, liebevolles Verhalten gezeigt. Was hat Jesus beim Abendmahl getan, als seine Jünger diskutierten? Vielleicht hohe intellektuelle Gespräche geführt haben, wer der Größte ist. Was hat er getan? Er hat aufgehört zu reden, hat sich umgekleidet, ist runtergegangen zu den Füßen und hat die Füße der Jünger, die schmutzigen, dreckigen Füße angefasst. Ohne Wort, ohne Wort. Das ist der Weg. Und dann fragte sie, wisst ihr, was ich euch getan habe? Jetzt denkt mal nach. Wenn ich, der Meister, euer Lehrer, der so viel noch zu sagen hätte, der wirklich ein Wissen hat, wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr euch berühren und die Füße waschen. Nicht diskutieren, wer der Größte ist. Dienen. Liebe Geschwister, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 35. Einheit im Geist ist die Basis, um die Einheit des Glaubens zu erreichen. So ist die Reihenfolge gegeben in der Bibel. So sehen wir es bei Jesus. Als wir noch Feinde waren, hat er uns geliebt, wo wir noch nichts wissen und diskutieren konnten. Das ist der Weg in der Bibel. Und ich glaube, dass unsere Gemeinden voll werden, wenn wir diesen Plan, diese Struktur mit all den Hilfen, die uns Gott anbietet, noch ernsthafter angehen. Das brauchen wir, das braucht die Welt. Es gibt so viele Menschen, deren Familien kaputt sind, die niemand haben, die keine Anerkennung haben, keine Liebe. Lass uns zu liebenden Gemeinden werden, zu Ersatzfamilien Gottes. Und die Gemeinden werden mehr als voll werden. Das ist meine Überzeugung. Ich sehne mich auch danach. Ich mache mir auch große Sorgen über manche unserer Gemeinden. Wenn uns schon Corona spaltet, was wird denn sein? Was wird denn sein, wenn andere Dinge noch kommen werden? Aber Jesus Christus hat für uns gebetet vor 2000 Jahren. Ist das nicht genial? Er hat gewusst, dass wir Schwierigkeiten haben werden, dass wir das durcheinander bringen. Ihm ist alle Macht gegeben. Er kann uns umgestalten. Und er wird es tun, wenn wir es wollen. Und viele Menschen werden Licht sehen in unserer Gemeinde der Liebe. Die Sicht zu Kirchen hat sich verändert. Die Leute wollen nicht in Kirche. Da hat sich was getan in den letzten Jahrhunderten. Aber die Menschen wollen Liebe und familiäre Verhältnisse. Das ist geblieben, das brauchen die Menschen. Und ich wünsche mir und bete, dass Gott uns da weiterführt in dieser schwierigen Zeit. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.